Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich auf die heutige Folge, denn morgen ist ja Valentinstag, der Tag der Liebenden. Bisschen kommerzialisierter Tag, würde ich eher sagen, weil man sollte sich auch an allen anderen Tagen im Jahr lieben. Ich bin tatsächlich dieses Jahr am Valentinstag auf einer Hochzeit und bin sogar Trauzeugin. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und heute sprechen wir zu diesem Anlass über ein Thema, was ich echt mega wichtig finde, und zwar, wie organisiere ich mich als Paar mit dem Geld beim Thema Finanzen? Finde ich ganz, ganz wichtig in der Beziehung. Wie gehe ich mit meinen Finanzen um? Wie kann ich das alles organisieren, so Cashflow, technisch, was passiert da eigentlich alles? Insbesondere finde ich das auch wichtig, wenn man zu Beginn in der Partnerschaft ist, einfach um über das Thema zu sprechen auch und so ein bisschen vorzufühlen. Denn eine Sache habe ich persönlich gelernt, zum einen aus meinem Berufsalltag, aber auch persönlich. Wenn man beim Thema Finanzen echt total unterschiedlich tickt, dann wird man langfristig, glaube ich, nicht glücklich werden. Also es wird schwierig, weil man ja einfach mit Geld sich auch gemeinsame Ziele und Wünsche erfüllt. Und wenn es schwierig ist für eine Person, Geld zu sparen und die andere Person spart sehr, sehr viel, also wirklich ganz, ganz konträr und gegenteilig ist, dann wird es immer sehr schwierig, sich gemeinsam was aufzubauen, wenn man irgendwie eine gemeinsame Vision hat, außer der eine Partner baut halt quasi alles aus. Aber es ist in heutigen Zeiten, glaube ich, einfach ein bisschen schwierig geworden, wenn eben ein Partner alleinig für die Familienfinanzen verantwortlich ist oder eine Partnerin, kann ja irgendwie wer auch immer sein. Aber ich glaube, viele wissen, wovon ich spreche. Also so das Thema Immobilien, mittlerweile für viele unbezahlbar, wenn man nicht irgendwie was geerbt hat und wenn man nicht irgendwie beide als Paar etwas zurücklegt und arbeitet, dass man sich wirklich auch was Eigenes kaufen kann, wenn man den Wunsch danach hat. Und ja, aber man kann natürlich auch ohne Eigentum leben. So oder so möchte ich heute eben über dieses Thema sprechen. Wie kann man als Paar sein Geld besser organisieren? Sollte man alles zusammenlegen oder lieber getrennt halten? Und warum ist das eigentlich so wichtig? Geld ist ja auch in Beziehungen oft ein sensibles Thema. Tatsächlich zeigen nämlich Studien, dass Streit über Geld einer der häufigsten Trennungsgründe ist. Aber das muss wirklich nicht sein. Deshalb sprechen wir heute darüber. Und ihr müsst ja nicht morgen direkt den Valentinstag als Anlass nehmen. Aber generell, wenn ihr sagt irgendwie, das ist auf jeden Fall ein Thema, über das ihr mal sprechen möchtet mit eurem Partner, dann ist diese Podcast-Folge wirklich perfekt für euch. Und auch wenn ihr erst zu Anfang einer Beziehung seid oder schon länger, denke ich, könnt ihr auf jeden Fall einiges mitnehmen. Deshalb, let's go! Bevor wir in die Details gehen, in der Podcast-Folge habe ich dieses Mal ein paar Statistiken mitgebracht, die ich einfach super spannend finde, die ich mit euch teilen möchte, denn ich glaube, viele wissen das nicht. Also, laut einer Umfrage von der Comdirect diskutieren 29% der Paare regelmäßig über Geld, während 41% angeben, Geld sei ein häufiger Streitpunkt in ihrer Beziehung. Also es ist eigentlich wahnsinnig viel, wenn man diese repräsentative Umfrage sich anschaut. Und eine Studie der Universität Kansas zeigt, dass Paare, die transparent mit ihren Finanzen umgehen, länger zusammenbleiben. Auch sehr, sehr spannend. Das heißt, wenn man ehrlich ist und einfach, ja, keine Sachen versteckt, offen über Geld spricht, bleibt man in der Regel länger zusammen. Das sollte ja auch ein Anreiz dafür sein, wenn man natürlich Interesse hat, mit seinem Partner länger zusammen zu bleiben oder Partnerin, über das Thema zu sprechen. Und laut dem Statistischen Bundesamt haben Frauen in Deutschland im Durchschnitt ein um 18% geringeres Einkommen als Männer aufgrund des Gender Pay Gaps. Da spreche ich ja öfters drüber. Das Gender Pay Gap, das ist jetzt das unbereinigte Gender Pay Gap. Das heißt, dass Frauen auch tendenziell eher eben deswegen weniger verdienen, weil sie eher in Teilzeit arbeiten, viel unbezahlte Care-Arbeit machen. Aber es gibt tatsächlich auch ein bereinigtes Gender Pay Gap. Das heißt, dass Frauen im gleichen Job, mit der gleichen Ausbildung, genau die gleiche Position in Deutschland tatsächlich immer noch 6% weniger verdienen als Männer. Und deshalb ist es auch so wichtig, Wenn man jetzt in einer partnerschaftlichen Beziehung ist, dass man über das Thema Finanzen spricht und es spielt auch eine ganz, ganz große Rolle, wie Frauen dann schlussendlich, aber auch Männer, aber ich sage jetzt mal Frauen, weil es sind halt einfach die Zahlen, die das zeigen, tendenziell eben eher in Altersarmut landen, weil das nicht so richtig ausgeglichen ist und man zu spät darüber spricht oder erst im Scheidungsfall vergütet wird durch irgendwie eine Ausgleichszahlung etc. und vorher aber nichts bekommen hat, wo man hätte all die Jahre Vermögen aufbauen können. Dafür haben wir auch eine Podcast-Folge mit der Scheidungsanwältin Saskia Schlemmer über das Thema Ehevertrag, wie man quasi vorsorglich das alles machen kann. Aber heute sprechen wir über das Thema Finanzen. Ich verlinke aber die Podcast-Folge für den einen oder anderen, den das interessiert. So, jetzt kommen wir vielleicht zuerst mal zur Frage, warum ist es wichtig, sich überhaupt als Paar finanziell zu organisieren? Ich habe schon ein paar Gründe im Intro genannt, aber ich möchte auf jeden Fall gerne das nochmal strukturiert so ein bisschen zusammenfassen, weil es eigentlich so drei Grundthemen für mich sind, die ich auch in der Finanzplanung, in der Finanzberatung immer wieder wahrnehme. Punkt Nummer eins, dass man gemeinsame Ziele erreicht. Ja, Urlaub, Traumurlaub, Haus, Altersvorsorge. Ohne klare Absprachen wird es schwer, diese Ziele zu realisieren. Ist einfach so. Also es ist sehr, sehr schwierig. Zweitens, Missverständnisse auch vermeiden. Oftmals fühlt man sich vielleicht unfair behandelt oder es kommt zu Konflikten. Ich sag euch mal ein Beispiel aus einer Anfangsphase meiner Beziehung. Wenn dann immer einer irgendwie oft bezahlt, weil man lädt sich ja gegenseitig ein, dann bekommt man irgendwann vielleicht, der andere meint es gar nicht böse oder so, aber man zahlt dann irgendwie das häufigeren und wartet immer drauf, dass der andere dann vielleicht mal was bezahlt. Aber der andere nimmt das gar nicht so wahr, weil jeder ja so ein bisschen anders auf solche Sachen achtet. Ist einfach so, auch wenn man vielleicht anstandsweise immer auf sowas achten sollte, wer wann bezahlt, dann lade ich den anderen mal ein. Aber das kann natürlich zu Unzufriedenheit führen und Missverständnissen. Und wenn man dann offen über so ein Thema spricht und dann zum Beispiel eine Lösung dafür findet, eben gemeinsames Konto, jeder überweist Betrag X, über den man dann spricht, dahin und wir zahlen immer unsere gemeinsamen Aktivitäten von dieser Karte, kommt es viel weniger zu Missverständnissen und auch weniger zu Konflikten. So, und Punkt Nummer drei ist für mich finanzielle Sicherheit. Wenn einer von euch plötzlich ausfällt, sei es Krankheit, Elternzeit oder andere Gründe, ist es wichtig, dass ihr einen Plan habt, wie ihr euch gegenseitig unterstützt. Das ist unfassbar wichtig, auch im Kontext einer Familie, wo man eben nicht nur gegenseitig verantwortlich ist. Wenn man zum Beispiel heiratet, gibt es ja auch gewisse gesetzliche Verpflichtungen. Das ist vielen nicht bewusst, dass man eben gegenseitig aufeinander aufpasst, also quasi gegenseitige kleine Gemeinschaft ist. Aber wenn man Kinder hat, ist das natürlich noch stärker ausgeprägt, denn Kinder sind ja abhängig von einem selbst und die können selber kein Geld erwirtschaften. Und dementsprechend ist das halt einfach unglaublich wichtig. Also das sind mal so die drei Hauptpunkte, die meiner Meinung nach wichtig sind. Im nächsten Schritt sollten wir jetzt beleuchten, welche Themen sollte man denn besprechen mit dem Partner. Ihr könnt euch jetzt mal Stift und Papier rauskramen und einmal mitschreiben, was für so ein Gespräch eigentlich wichtig ist. So, welche Themen solltet ihr besprechen? Dafür habe ich auch mal so ein bisschen zusammengefasst. Aus meiner Erfahrung sind es eigentlich vier Themen, die hier wichtig sind. Oder ich sag mal, die wichtigsten Themen, die ich sehe. Punkt Nummer eins ist so das Thema, was ihr euch als erstes vornehmen könnt zum Besprechen, ist finanzielle Ziele und Wünsche. Fragt euch mal gegenseitig, was wollt ihr gemeinsam erreichen? Möchtet ihr eine Immobilie kaufen, regelmäßig verreisen oder irgendwie für die Kinder sparen, wenn Kinder da sind? Es kann ganz, ganz viele verschiedene Themen sein, aber gewisse Wünsche, die man in seinem Leben hat, hängen ja auch mit Geld zusammen. Und darüber sollte man sich klar werden. Und um das am besten zu erforschen, ist eigentlich jemanden zu fragen, was hat denn jemand für Wünsche und Ziele so im Bereich der eigenen Finanzen? Jetzt nicht alleinig, wie gesagt, Geld, ich will x Euro auf dem Konto haben, sondern es sind ja meistens das, was dahinter steckt mit dem Geld. Weil ganz ehrlich, ein Ziel, 1 Million auf dem Konto zu haben und danach tot umzufallen, das will ja niemand. Man will ja was mit dem Geld machen, also das, was dahinter steckt, sage ich mal. Und auch sich zu überlegen, ob es individuelle Wünsche gibt. Möchte einer von euch eine Weiterbildung vielleicht machen oder ein eigenes Business starten, wo jetzt nicht unbedingt ja, gemeinschaftliche Ziele sind, sondern jeder hat ja auch eigene finanzielle Ziele, dem ihr oder ihm wichtig sind. Und wenn man sich das im Klaren mal bespricht, hat man schon einen ganz anderen Einblick von seinem Partner, seiner Partnerin. Dann zweitens würde ich auf jeden Fall, das machen leider sehr, sehr wenige, auch hier gibt es Studien, dass wohl 52% der Paare wissen nicht, was der andere verdient. Das führt mich auch zu Punkt Nummer zwei eben, dass man über Einkommen und Ausgaben auf jeden Fall sprechen sollte. Also zum einen, generell habt ihr eine Übersicht über eure Einnahmen und Ausgaben, was könnt ihr gemeinsam sparen, was ist euch wichtig für euch selbst auszugeben und dass man da einfach mal so ein bisschen einen Überblick bekommt. Weil das ist in dem Sinne auch wichtig, wenn es dann später irgendwie in Richtung Ehe oder so geht, dass man versteht, was hat denn der oder die andere für einen Lifestyle, wenn halt irgendwie ein Ausfall da wäre, wenn man ein Kind bekommt und wie will man das gemeinsam managen und bleibt der andere dann weiterhin glücklich? Also das versteht man am besten, wenn man über das Einkommen und die Ausgaben spricht, auch die man wirklich hat, um halt zu identifizieren, so wie bei den eigenen Finanzen auch, was kann man denn überhaupt sparen und zur Seite legen und wo müssen wir uns vielleicht auch gemeinschaftlich verbessern, wenn wir gewisse Ziele haben oder wo ist alles in Ordnung und was verdienen wir eigentlich auch, weil dazu kommen wir gleich auch, um quasi zum Haushaltseinkommen beizutragen. Weil wenn natürlich das Gefälle sehr, sehr hoch ist und einer sehr, sehr viel verdient, der andere weniger verdient, dann kann man vielleicht nicht immer erwarten, dass 50-50 die faire Aufteilung ist. Außer es ist natürlich fürs Paar so in Ordnung. Aber wenn einer sich halt eine große Wohnung wünscht, dann muss ihm oder ihr klar sein, dass man das eventuell eben nicht vom Partner ja erwarten kann, dass er oder sie dann da auch genauso viel Geld ausgibt. Dann drittens, dass man Verantwortungen aufteilt. Wer übernimmt denn welche finanzielle Verantwortung? Zum Beispiel, wer zahlt welche Rechnung? Wer kümmert sich um Versicherungen oder Sparpläne? Das ist natürlich was, was dann eher in der Zukunft anfällt, wenn man auch gemeinsam lebt und wohnt. Aber nichtsdestotrotz, es spielt auf jeden Fall eine nicht untergeordnete Rolle, würde ich auf jeden Fall sagen. Sowas kann man auch besprechen, wenn man noch nicht allzu lange zusammen ist. Und Punkt Nummer vier ist, glaube ich, auch eher was, was so, ja, ein Punkt ist, den man dann bespricht, wie, wenn man schon länger zusammen ist, wenn man wirklich ein gemeinsames Leben aufbaut und plant, was passiert, wenn einer von euch Elternzeit nimmt zum Beispiel, wie stellt ihr euch das gegenseitig vor, was wäre, wenn jemand krank wird oder seinen Job verliert? Wie sichert ihr euch denn gegenseitig ab oder was ist eure Vorstellung davon, sagen wir es mal. Man muss noch nicht direkt einen Plan haben, aber eine Vorstellung, weil so kriegt man ein bisschen ein Gefühl dafür, wie der oder die andere das sieht und geht in einen Austausch und eben nicht, wenn die Situation eintritt, dass man dann total unzufrieden ist auf beiden Seiten. Jetzt ist natürlich die allergrößte Frage, wie kann das dann in der Praxis aussehen? Klingt alles logisch, aber wie setzt man das in der Praxis für sich um? Ich habe natürlich auch hierfür konkrete Schritte mit dabei. Also erstens, wir sprechen eben über diese Ziele und Wünsche und das würde ich regelmäßig machen. Zum Beispiel alle 3 Monate oder mindestens jedes Jahr. Macht es euch gemütlich, vielleicht bei einem Kaffee, Glas Wein. Was sind die kurzfristigen Ziele, die wir dieses Jahr haben? Was sind die langfristigen Ziele? Also gemeinsamer Urlaub, Altersvorsorge, Immobilie, Kinder, was auch immer. Dann zweitens, mega, mega, mega mäßig wichtig, ist die Organisation, dass man eben gemeinsame Kontenmodelle bespricht. Hier gibt es recht viele Kontenmodelle. Ich habe mal ein paar mitgebracht einfach und ich sage euch auch, was so ein bisschen mein Favorit ist. Aber ganz wichtig zu wissen ist, dass es hier natürlich nicht das Nonplusultra gibt, sondern das kann sehr, sehr stark abhängig sein davon, wie ihr eure Finanzen organisiert. Also, es gibt das Einkontenmodell. Das Einkontenmodell bedeutet, dass ihr nur ein gemeinsames Konto habt. Alle Einnahmen und Ausgaben werden über dieses Konto abgewickelt. Das heißt, beide eure Gehälter gehen da drauf. Und das Einkontenmodell kann dazu beitragen, eben die gemeinsamen Finanzen einfach und übersichtlich zu halten. Aber es kann natürlich auch schwieriger werden, die eigenen Ausgaben im Blick zu haben. So, und dann muss man sich natürlich auch überlegen, das birgt auch ein großes Konfliktpotenzial, wenn ihr unterschiedliches Konsumverhalten habt. Ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan von diesem Modell, das meiner Meinung nach ja, mehr Nach- als Vorteile hat. Aber wie gesagt, es kommt ganz drauf an. Das kann auch funktionieren, wenn man ein Konto hat. Es gibt aber auch eine Abwandlung von diesem Einkontenmodell, komme ich gleich zu. So, Dann gibt es das Zweikontenmodell. Da ist es so, dass jeder halt sein eigenes Konto hat, auf das das Gehalt und die Einkünfte fließen und trotzdem werden die gemeinsamen Ausgaben von dort aus bezahlt. Das heißt, der eine zahlt zum Beispiel die Miete an den Vermieter, der andere zahlt dafür was anderes. So ist eigentlich jeder Herr oder Frau über seine Finanzen. Der Nachteil liegt hier in den Ausgleichszahlungen, dass man halt häufig auch kalkulieren muss, was dann wohin fließt. Also wenn der eine zum Beispiel für die Miete mehr bezahlt hat, dann ist es halt garantiert, dass der andere Partner dann ja irgendwie einmal im Monat was wieder rücküberweisen muss an einen. Also es macht es ein bisschen schwierig, so die Übersichtlichkeit zu wahren, ohne gleichzeitig noch irgendwie eine Excel zu führen. Dann gibt es meinen Favoriten, das Dreikontomodell. Hier hat man ein gemeinsames Konto, auf das beide zugreifen können, wo man fixe Ausgaben drüber regelt, zum Beispiel Miete, gemeinsame Versicherung etc. Und dann hat jeder noch ein eigenes Konto und bekommt da quasi das Geld drauf und dann überweist man eine Summe X auf dieses gemeinsame Konto. Und diese Summe X ist im Dreikontenmodell kann unterschiedlich sein. Also es kann sein, dass man zum Beispiel jeder Summe X die gleiche eben überweist, 50-50, oder dass ihr sagt, der eine überweist, das wäre proportional, also der eine überweist 20%, also 20% von seinem Gehalt, der andere auch 20% von seinem Gehalt. Und das kann dann eben sein, wenn der eine 2.000 Euro verdient und der andere 5.000 Euro, kann das halt ein unterschiedlicher Geldbetrag sein. Aber es ist quasi prozentual vom eigenen Geld dann doch das Gleiche. Das kann zum Beispiel sehr viel Sinn machen, wenn man sehr unterschiedliches Einkommen hat und trotzdem irgendwie gewisse Ansprüche hat. Oder ihr macht halt vorher aus, wer welche Summe überweist. Das kommt eben so ein bisschen drauf an. An sich finde ich das eigentlich immer ja eine schöne Art und Weise, denn so hat man das gemeinsame Konto, wo man alles, was man wirklich gemeinsam macht, tut, gemeinsame Ausgaben darüber regeln kann und auch sogar gemeinsame Ersparnisse darüber regeln kann, auch ein gewisses Vertrauen schafft, weil ja jeder der Partner Zugriff auf dieses Konto hat, idealerweise eine Karte hat, bei Einkaufen und Co. bezahlen kann. Es reduziert auch so einen Verwaltungsaufwand, dass man immer so eine Schattenbuchhaltung machen muss. Und jeder hat trotzdem sein eigenes Konto, wo er konsumieren kann und sich nicht irgendwie rechtfertigen muss vor dem anderen Partner, warum man jetzt dafür Geld ausgegeben hat oder wie viel man da überhaupt ausgegeben hat. Und jeder muss sich aber auch entsprechend natürlich Gedanken machen, wie er oder sie Altersvorsorge macht und was man da sozusagen dann separat davon anspart. Das heißt, es macht dann auch Sinn, für sich selber natürlich nochmal andere gesonderte Konten zu haben. Genau, was es dann noch gibt, das war jetzt Dreikontenmodell quasi einmal 50-50 oder als Proportionalkontenmodell, dass man halt so sagt, okay, man überweist einen bestimmten Prozentsatz. Dann gibt es noch das delegierte Ausgabenmodell. Das bedeutet, dass bei jedem Partner für bestimmte Ausgaben verantwortlich ist. Also ein Partner kann zum Beispiel für die Miete und den Strom verantwortlich sein, während der andere für den Einkauf und andere Haushaltsausgaben zahlt. Und das ist so ein bisschen ähnlich, würde ich sagen, zum Zweikontenmodell eigentlich in dem Sinne und ist halt einfach mit viel Verwaltungsaufwand verbunden. Das hat man vorher vielleicht schon berechnet, anders als beim Zweikontenmodell. Aber die Problematik liegt hier halt so ein bisschen daran, dass man dann wirklich, das halt jedes Mal neu berechnet, wenn sich irgendwie Preise anpassen sollten. Bisschen weniger aufwendig, sage ich mal, als das Zweikontenmodell, aber trotzdem ähnlich aufwendig, was so die Schattenbuchhaltung angeht, wenn sich halt Preise verändern. Genau, so viel mal zur Organisation, zu den Kontenmodellen und Co. Was dann an dritter Stelle wichtig ist, sind eigene Konten und Altersvorsorge nicht vergessen. Da habe ich ja gerade auch schon gesagt, selbst wenn man ein Shared-Kontenmodell hat, was ich immer sinnvoll finde, weil dann das einfach vereinfacht wird, wenn man gemeinsames Vertrauen hat, ist es natürlich auch wichtig, dass man selber guckt, dass man ein eigenes Konto hat, dass man eigene Notgroschen auch hat, dass man seine eigenen Ersparnisse und seine eigene Altersvorsorge nicht vergisst, weil es kann ja dazu kommen, dass man sich doch vielleicht mal trennt. Und dann hat man einfach diese Selbstbestimmtheit und eine Partnerschaft gibt einem keine Garantie, dass es ewig hält. Wenn ihr euch trennt, solltet ihr finanziell eben unabhängig voneinander bleiben. Und falls einer von euch weniger arbeitet, zum Beispiel wegen Elternzeit oder Teilzeit, ist es wichtig, dass der andere Partner finanziell ausgleicht, sofern das natürlich möglich ist, aber es sollte irgendwie möglich sein, denn man verzichtet ja nicht nur auf Arbeit, wenn man Elternzeit macht, also auf bezahlte Arbeit, denn man macht ja trotzdem Arbeit, man kann nur gemeinsam Kinder bekommen. Dann muss hier eine Ausgleichszahlung auf jeden Fall stattfinden, sodass man zumindest für die Altersvorsorge weiterhin da sein kann oder was aufbauen kann. Und das Schöne ist ja, es bedeutet nicht, dass man genau den gleichen Betrag irgendwie ausgleichen muss, den man da in die gesetzliche Rente einbezahlt hat, weil das ist ja ein Betrag, den man vom Brutto irgendwie einbezahlt und der Arbeitgeber gibt nochmal was obendrauf. Die gesetzliche Rente ist ja nicht gut verzinst. Das heißt, wenn man sich da schlaue Gedanken macht und zum Beispiel eine ETF-Rentenversicherung macht, dann wird das sehr wahrscheinlich, ich weiß das ja aus unseren Beratungen, irgendwie im Rahmen von 100 bis 200 Euro im Monat liegen, um dann einen Ausgleich zu machen, wenn man den investiert, weil der halt einfach klug angelegt ist. Und das lässt sich eigentlich ganz gut berechnen auch. Wenn man eine Rentenlückenberechnung macht, einfach, was wäre, wenn ich weiterarbeiten würde in 100% und was ist jetzt quasi mein Ausfall auch. Man bekommt ja auch Kindererziehungszeiten von der gesetzlichen Rente, also ein paar Entgeltpunkte auch gut geschrieben. Und dann kann man das ins Verhältnis setzen versus, was ist jetzt mit dem 2-Jahres-Ausfall. Und wenn man direkt sich drum kümmert und was macht, hat das viel, viel mehr Impact, als wenn man später irgendwie so einen Ausgleich dafür verlangt. Weil jetzt könnt ihr das Geld ja anlegen, wie gesagt, in der ETF-Rentenversicherung. Und es muss gar nicht so viel sein, wie man denkt. Ja, das müssen nicht 500 Euro sein oder 600 Euro, nur weil ihr und der Arbeitgeber das vorher einbezahlt hat. Nein, ihr habt die Möglichkeit, jetzt in was Privates vorzusorgen. Und ich würde auch immer eine Rentenversicherung wählen. Deshalb sage ich hier auch bewusst nicht ETF-Sparplan, sondern wirklich ETF-Rentenversicherung, weil das kommt ja der gesetzlichen Rente nahe. Hier bekomme ich wirklich monatlich eine lebenslange Rente ausbezahlt, unabhängig davon, wie alt ich werde. Und im Depot kann dieses Geld halt einfach aufgebraucht sein. Und das will man nicht im Alter. Deshalb finde ich solche Ausgleichszahlungen immer eine private ETF-Rentenversicherung viel, viel sinnvoller, als wenn man sich das ins Depot geben lässt, weil das einfach nicht das widerspiegelt, was die Rente wirklich macht. Die zahlt uns wirklich lebenslang eben so eine Rente aus. Und das tut ein ETF-Sparplan per se nicht. Das kann man schon machen, wenn ihr das machen wollt, aber dessen müsst ihr euch bewusst sein. Das finde ich immer ganz wichtig nochmal an der Stelle. Kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt, und zwar zum Thema Versicherungen. Ein wichtiger Punkt, denn manche Versicherungen kann man zusammenlegen, dann spart man sich nämlich Geld, wie eine Haftpflichtversicherung, das kann man zusammenlegen, eine Hausratversicherung, eine Rechtsschutzversicherung. Getrennte Versicherungen, die aber unbedingt wichtig sind, sind die Berufsunfähigkeitsversicherung. Jeder sollte eine eigene BU abschließen, da sie individuell aufs Lebens- und auf die Berufssituation zugeschnitten ist. Und Altersvorsorge natürlich, wenn man das eben ETF-Rentenversicherung und Co. macht. Hier, wenn ihr aber euch für dieses Thema interessiert, auch für das Thema Familienabsicherung, dann gerne in die Podcast-Folge »Welche Versicherung für Familien hören?« Die verlinke ich hier in den Shownotes. Thema Nummer 5 in einer Partnerschaft, was auch ganz, ganz wichtig ist: Was wäre, wenn wir Kinder haben? Kinder verändern nicht nur euer Leben, sondern auch eure Finanzen. Deshalb ist es wichtig, sich frühzeitig Gedanken zu machen und darüber zu sprechen. Elternzeit, wer bleibt wie lange zu Hause, will man das überhaupt und wie wird das finanziell ausgeglichen? Irgendeine Möglichkeit muss man finden. Finanzielle Einbußen, besprecht mit dem Partner, der weniger arbeitet, Ausgleichszahlungen, ja, was ist da möglich, was ist gewünscht, was würdet ihr euch auch wünschen? Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, wenn man der Partner ist, der Elternzeit machen möchte, das ist absolut legitim, aber dann rechnet das mal vorher für euch aus, ja, das ist ganz, ganz wichtig und ich würde mit einem guten Vorschlag auf den anderen Partner zugehen, weil es ist ja nicht dessen anderen Partners Pflicht, für euch dann die perfekte Lösung zu finden, sondern es ist in eurem eigenen Interesse, die perfekte Lösung für euch zu finden. Das heißt, denkt hier wirklich an dieses Thema Altersvorsorge, Rentenlücken berechnen und dann auch eine Form der Altersvorsorge zu finden, die hier eine gute Ausgleichszahlung hat. Hier ist meine Top-Empfehlung wirklich eine private ETF-Rentenversicherung, weil man effizient fürs Alter ansparen kann, aber auch diesen Rentenversicherungsfaktor mit drin hat. Und vielleicht hier nochmal eine wichtige Sache, Wenn euch dieses Thema interessiert, wir haben ein Webinar dazu. 3 Schritte Altersvorsorge, kostenlos, 1 Stunde gut investierte Zeit, wo man lernt, seine Rentenlücke auszurechnen auf Basis von dem Rentenbescheid, auch sieht, wie viel man investieren muss monatlich, um diese Rentenlücke zu decken. Das könnte man eben primär adaptieren auf solche Elternzeiten, die man geplant hat. Und dann eben sagen, worin man investiert. Da sprechen wir auch so ein bisschen über das Thema ETF-Rentenversicherung. Deshalb, wenn euch das interessiert, dann schaut jetzt in die Shownotes. Ich verlinke das und tragt euch fürs Webinar ein. Ihr kriegt direkt den Link zugesendet und könnt es euch anschauen. Und wer sich direkt für das Thema ETF-Rentenversicherung interessiert, kann natürlich super gerne zu uns in die Beratung kommen. Wir freuen uns sehr, ist digital von überall aus in Deutschland möglich. Da können wir sowas auch mit euch ausrechnen, das ist gar kein Problem. Ihr macht dafür einfach online bei uns einen Termin aus. Das Erstgespräch ist immer kostenfrei. Wir vergleichen verschiedene Rentenversicherungen miteinander, weil wir unabhängig arbeiten und auf eure Wünsche auch eingehen und uns das gemeinsam anschauen. Es gibt verschiedene Vergütungsmodelle etc. Wir sind sehr, sehr transparent und es kostet nichts irgendwie mehr, als wenn man bei Check24 vergleicht. Außer, dass man bei uns, bin ich mir sehr, sehr sicher, einen viel, viel besseren Service findet. Das seht ihr auch in unseren Google-Bewertungen zu unserer Beratung, die alle sehr, sehr positiv sind durchweg und wir uns da wirklich ja, sehr gut auskennen in dem Thema, schon jahrelang unsere Kundinnen beraten. Und ja, schaut da einfach gerne mal vorbei. Ein Fazit für diese Valentines-Podcast-Folge. Also, was können wir sagen? Wir haben ja über 5 Schritte jetzt gesprochen, aber das Allerwichtigste ist, offen über Geld zu sprechen. Das ist nämlich ein Fundament, finde ich, für eine glückliche Partnerschaft. Das gehört nämlich einfach dazu. Und Schritt Nummer 2 ist einfach, eine gemeinsame Struktur reinzubringen. Und über diese Struktur haben wir ja gerade gesprochen. Sind verschiedene Schritte von Versicherungen, Ziele definieren gemeinsam, hin zu einem Kontenmodell, womit jeder zufrieden ist, hin zum Thema, wenn man eine gemeinsame Familie plant, wer gibt was rein in den Topf und was ist möglich. Und dann hat man wirklich eine faire und solide Partnerschaft, die auch ein Leben lang hält und wo man nicht über Geld streitet, sondern gemeinsame Ziele verfolgt. In diesem Sinne hoffe ich natürlich, dass euch diese Podcast-Folge gefallen hat und geholfen hat. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Valentinstag, wenn ihr das irgendwie feiern solltet und ansonsten auch andere wunderschöne Liebestage mit euren Liebsten. Und wenn euch die Podcast-Folge geholfen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über eure 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify freuen, denn wir nehmen uns immer sehr, sehr viel Zeit und Mühe, uns tolle Themen für euch zu überlegen und unser Wissen zu teilen. Deshalb schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche.